Bienvenue chez le Besenwagen, un nouvel épisode spécial pour vous. C'est le deuxième jour de repos, Remco appuie sur le champignon et Jonas s'en va à l'hôpital. Bon rétablissement pour lui. L'atmosphère dans les Vosges au Grand Ballon était super et on en profite pour la dernière semaine du tour. On y go!
So, vielen Dank, merci nochmal an Wilma für dieses französische Intro. Die Tour de France ist lang und ihr hört heute zwei Hosts, die komplett gefickt sind von Gravel-Rennen am Wochenende. Montagmorgen, wir haben schon relativ spät hier angefangen aufzunehmen. Unser Gast schläft auch noch, kommt noch dazu. Nein, er schläft nicht wirklich. Also er erklärt gleich, warum er ein bisschen zu spät ist.
Er ist tatsächlich am Arbeiten.
Leichte Zeitverschiebungskomplikationen. Naja, Besenwagen, Tour de France, Spezial, Folge 2. Und ihr hört, mein Name ist Bastian Marx.
Mein ist Paul Voss.
Und wir müssen uns erstmal bedanken, denn nachdem ich in der Donnerstagsfolge gesagt habe, ich habe keine Tipps gekriegt, für die Markstein-Etappe, wo man sich hinstellen kann, ist dann doch mal klar geworden, dass unsere Hörerschaft noch ein bisschen anders ist als unsere Instagram-Followerschaft, wo ich in einer Story um Tipps gebeten habe. Und nachdem die Folge on air war, habe ich dann einfach 5 bis 10 richtig detaillierte Zuschriften bekommen. Ich habe das ja nochmal gepostet. Also vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen geholfen. Es sah auf jeden Fall so aus, als wären genug Leute da gewesen auf dem Markstein-Plateau.
Ja, daran hat es nicht gelegen. Nee, waren krasse Bilder, die man da gesehen hat. Radsport lebt, kann man da immer so schön sagen. Aber nee, es war schön zu sehen. Auch wenn ich ein bisschen Nervenkitzel hatte bei dem letzten Anstieg, wo es dann oben schon echt sehr, sehr schmal wurde zwischen den Zuschauenden, die dann auch wieder sehr enthusiastisch den Fahrern hinterhergelaufen sind oder Fotos gemacht haben und dann sich oft zu spät umgedreht haben, wo dann der nächste kam. Aber ist ja alles gut gegangen.
Ja, also ich habe auch verschiedenste Reaktionen dazu in der Presse gesehen, so Fußballstadion-Vibes und so weiter. Ist schon echt, also die Nummer ist immer noch am Wachsen. Ich finde das geil, dass Leute Radsport wieder so feiern. Auch eben die Deutschen, die dann von Freiburg und so weiter darüber gekommen sind. Auch die deutschen Fahrer haben, glaube ich, alle Interviews gegeben, wie hart sie gehypt wurden. Schön, wirklich schön zu sehen. Wir gehen direkt rein in die sportliche Auseinandersetzung mit der Tour de France. Wir haben, wie gesagt, am Donnerstag die letzte Folge veröffentlicht. Donnerstag war eine Sprint-Etappe. Tim Merlier gewinnt seine dritte Etappe bei der Tour de France. Dieses Jahr schon echt eigentlich untouchable, wenn er er muss ja gar nicht in Position sein. Da muss man schon sagen, ich meine, es ist schon länger so, die Frage wird immer gestellt, wer ist der beste Sprinter der Zeit normalerweise? Ich denke, dieses Jahr muss sich da Tim Merlier auch wieder nicht verstecken. Also.
Ja, das war ziemlich beeindruckend. Dann gab es irgendwie auch noch so eine Aussage von einem der Rothaus, also einem der Teaminhaber von Alpecin, De Koenig. Nee, doch, De Koenig, ne? Oder doch Alpecin.
Sudal Quickstep?
Nein.
Ach so, Alpecin, ja, Rothof.
Ja, genau. Okay. Ja, genau. Ja. Die quasi auch nicht so richtig wissen, warum Jasper nicht gewinnt quasi, warum er nicht abliefert. Mhm. Hat er eigentlich gesagt. Und dann meinte er noch, dass er gerne mehr Biss sehen würde beim Kampf ums grüne Trikot und dass er nicht so freundlich mit Pedersen sein soll nach diesem Zwischensprint, sondern dass er da einfach mehr Kampfgeist reinlegen soll, weil es hier noch um was geht. Das war so klassisch Rothoff, würde ich sagen.
Ja, Kampf ums grüne Trikot, das ist gar nicht so klar, wie ich dachte, dass es ist. Allerdings ist es halt für die reinen Sprinter jetzt in der verbleibenden Tour immer schwieriger noch zu punkten. Man sieht ja jetzt auch Jasper Philipsen immer früh in der Gruppe und da auch wirklich sein Bestes geben, hat dann auch gestern wieder, glaube ich, den Zwischensprint gewonnen. Mhm. Aber Mats Pedersen jetzt weiterhin 31 Punkte Vorsprung, 417 hat er und 386 hat Jasper Philipsen, dahinter Benjamin Gemay. Das sind eigentlich die drei, die noch so punkttechnisch, rechnerisch irgendwie so halbwegs das Ganze schaffen könnten, aber ich glaube, beim Verlauf beim Etappenprofil der weiteren Etappen ist es unmöglich, Mats Pedersen, wenn der sich nicht selbst ein Bein stellt, einzuholen.
Ja, das Einzige ist, was Rudolf auch gesagt hat, ist ja eigentlich schon auch erwartet, dass, erwartet ist vielleicht das falsche Wort, aber denkt, dass Jasper Philipsen auch ein Kandidat sein kann für die letzte Etappe. Das ist jetzt ja nicht mehr so lange hin, also jetzt heute Montag ist jetzt dann einfach nur noch quasi 6 Tage oder 6 Etappen bis dahin. Und ja, also ich glaube, dass wir da auch bis zum Ende einen Kampf sehen werden, also auch über die Fluchtgruppen. Gibt ja, glaube ich, keine Etappe mehr mit 70 Punkten im Ziel. Ne? Ich glaube, es war die letzte Weiher, die Familie, die er gewonnen hat. Und von daher, ich glaube, das Ding ist noch nicht gelutscht und auch Mats musste jetzt gut aus dem Ruhetag rauskommen, damit er da weiterhin irgendwie vorne mit dabei bleibt. Aber finde ich, also ist ja für uns gut, dass da auch ein bisschen Spannung noch drin ist.
Die Etappe am Freitag wird aus der Ausreißergruppe gewonnen und Mauro Schmidt, das war, glaube ich, Peters und mein Tipp, wer von den Deutschsprachigen eine Etappe gewinnt, in unserer Pre-Show oder in unserer ersten Sondershow, gewinnt die Etappe, super geil, Mauro, richtig krasse Saison gefahren. Wir haben Peter gleich wieder zu Gast, er wird nochmal was dazu sagen. An diesem Tag wurde dann auch GC Pidcock unleashed, also
aber Tom nur ganz Pidcock kurz.
Tom Pidcock wurde relativ viel Zeit gegeben vom Peloton, von den Favoriten ums gelbe Trikot und er rutschte dann kurzzeitig auf Platz 4 war es, ne?
Genau, ja.
Auf Platz 4 der Gesamtwertung und es wurde dann schon von verschiedensten Medien orakelt, wie lange er das halten kann und ob er jetzt wirklich nochmal eingreifen kann und Pidcock und so weiter. Man musste sich dann doch keine Gedanken machen, man musste es nicht taktisch zerpflücken, denn am nächsten Tag, samstags in der Vogesen-Etappe, fing er sich dann so viel Zeit ein, dass er jetzt wieder Neunter ist seitdem.
Ja, am Ende ist es dann doch so, ne? Also ich meine, wenn du an dem Punkt, wo du in die Fluchtgruppe gehst, schon so viel Rückstand hast, dass du auch schon irgendwie, keine Ahnung, 8-9 Minuten brauchst, um überhaupt wieder nach vorne zu kommen, heißt es, dass du vorher schon echt auf viel Zeit verloren hast und in der Regel. Ja, also im alten Radsport, sagen wir mal so vor 15 Jahren, ist auch mal noch mal Wunder passiert. Aber mittlerweile ist es ja weniger und zum Glück weniger. Von daher, ich glaube, da hat dann auch keiner so richtig Panik bekommen. Natürlich so ein bisschen, gerade die Leute, die so um Platz 5 bis 10 fahren, da hast du schon gemerkt, dass die Teams das versucht haben, nicht ausarten zu lassen. Aber ja, jetzt dann hat...
Aber die haben auch nicht so viel Firepower, um richtig zu verwalten. Gut, wir haben es natürlich so von Leuten wie Ben O'Connor irgendwie ein paar Mal gesehen in Grand Tours, dass er aus einer Gruppe den Zeitvorsprung mitnimmt bis irgendwie auf den Podiumsplatz sogar, ich weiß gar nicht, in der Vuelta, glaube ich, oder dann hier Afonso Ulayo jetzt im Giro, der eben noch einen ganz guten Platz relativ lange retten konnte aus einer Ausreißergruppe, aber ich finde, es ist schon gut so. Und Pidcock trotzdem ein krasses Rennen, also jeden Tag wieder in der Ausreißergruppe und ist auf jeden Fall wird er auch nochmal auf Teufel komm raus versuchen, auch eine Etappe zu gewinnen. An dem Tag ist ja dann fast schade, dass er da eigentlich, glaube ich, hauptsächlich um die Gesamtwertung gefahren ist und eben die Gruppe dann mit Tejada und Mauro Schmidt nicht mitgeht, aber das wurde nicht auf Kamera eingefangen, glaube ich. Ne? Ich habe es versucht, irgendwie nochmal nachzuschauen, wie die beiden sich gelöst haben. Ich habe es nicht mitbekommen, weil die Gruppe war ja schon insgesamt gut und 7 Leute stark, glaube ich, in dem Moment. 7-8 Leute. Und Schmidt und Tejada lösen sich. Vielleicht kann uns Peter gleich irgendwas Genaueres dazu sagen.
Ich meine, Schmidt ist ja auch bekannt dafür, richtiges Timing immer. Und Tejada, muss man sagen, da war auch schon ganz oft in solchen Situationen. Also es sind ja auch schon eher so Spezialisten für diese Zusammensetzung. Ne?
Ja. Tejada auch eigentlich noch krassen Sprint gefahren gegen Schmidt. Mhm. Ich dachte, der hat keine Chance und dann wirklich nochmal so relativ lange gleiche Höhe gehabt, bis auf die letzten 30 Meter oder 50 Meter, wo dann Schmidt sich definitiv durchsetzen kann. Also Hut ab, hätte ich ihm gar nicht zugetraut, den Kick. Gut, Samstag, Vogesen-Etappe, wir haben schon gesagt, krasse Stimmung. Und du hast gerade gesagt, so eigentlich solche Etappen geiler als die meisten Bergetappen.
Ja, also ich finde, dass generell die Planung der Tour dieses Jahr mega spektakulär war, auch mit der ersten Woche schon, die ich sehr abwechslungsreich fand. Klar, für die Sprinter ist es jetzt weniger schön, Aber wir hatten eigentlich kaum so langweilige Etappen, sondern ist immer irgendwas passiert. Und diese, also medium schwer kannst du es auch nicht nennen, die sind immer noch krass schwer, aber das ist halt eine andere Zusammensetzung als jetzt eine reine Alpen-Etappe oder eine Pyrenäen-Etappe. Finde ich schon geil, so diese durch so Mittelgebirge zu fahren, weil du siehst eine andere Taktik, es wird viel mehr auseinandergezählt, du hast viel mehr kleinere Anstiege hintereinander, was ja auch unglaublich zermürbend ist, was dann zu solchen Rennverläufen auch führt. Und ja, ich feiere das auf jeden Fall. Und bis jetzt riesen Fan von der Tour. Also das ist so, die Tour hat gerade so das, was sonst der Giro eigentlich, finde ich, hat in den letzten Jahren, wo man sich so drauf gefreut hat, wo immer Action war jeden Tag. Es hat die Tour jetzt und das, ich finde, ich hatte es über viele Jahre nicht zwingend. Und ja, von daher großes Kompliment an die Streckenbauer da dieses Jahr.
Ja, ab dieser Samstagsetappe nicht nur, dass das auf jeden Fall so ein bisschen Spice in die Renndynamik bringt, solche Etappen mit vielen kürzeren Bergen. Auch ja, die Favoriten, klar ist Pogacar irgendwie unantastbar, aber es hat so den Anschein, und es kommt alles ein bisschen dichter zusammen und alles mischt sich extrem durch. Mhm. Und Sixers hatte jetzt ein paar Tage gefühlt so ein bisschen Schwierigkeiten mit den 3-4 Schnellsten mitzufahren. Und an dem Samstag konnte er es dann wieder. Ne? Also Pogi greift an, aber Sixers war dann auf jeden Fall in der Lage, auch zu Jonas wieder hinzufahren. Und ja, die Franzosen, die, ich freue mich für die, die ticken auf jeden Fall aus.
Ja, also es war auch ein krasses Finale wieder. Und du hast auch gesehen, dass es gab dann ja wieder so Hochrechnungen, was Poggi da gefahren ist bei seiner Attacke. Das sind ja auch schon, das sind ja auch absurde Nummern, einfach mit irgendwie so fast so 7,5 Watt pro Kilogramm waren das, glaube ich. Mhm. Dann über ein bisschen über 4 Minuten und die hinten sind dann 5 Minuten gefahren mit 6,7 oder irgendwas. Das ist schon krass, jetzt so am Ende der zweiten Woche, natürlich sind die vorher auch schon schnell gefahren. Und was ich da dann wieder interessant fand, also erstmal, die fahren mittlerweile alle krasse Leistungen. Also Poggi, klar, er kann sich immer noch absetzen, aber du hast gesehen, dass er sich anstrengen musste. Und ich finde, das hat man jetzt in den letzten Etappen generell gesehen, dass er schon, also er muss schon auch richtig Radfahren, ne? Also der fällt nicht einfach weg und wieder aber noch, ja, wieder nochmal in der Lage ist, vor der Kuppe nochmal eins oben drauf zu legen. Und dann, und der macht ja wirklich so innerhalb von so einer Minute, aber ist er in der Lage, so wirklich 20 Sekunden auf irgendwen rauszufahren. Das finde ich so unglaublich krass.
Das Krasse ist aber dann auch weiterhin, dass er ja trotzdem auch das über die Kuppe,
ja, genau,
weiter,
ja,
in der Lage ist zu bringen. Die sind dann zu mehreren, wechseln sich ab in der Führung und Pogi fährt immer noch Vorsprung raus. Auch am Tourmalet. Man darf das nie, also so, es gibt ja immer wieder dann so diese, ja, der ist, keine Ahnung, Leute, die halt behaupten, dann es ist Doping oder der, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, aber der fährt halt auch am schnellsten runter. Der verholt auf der Abfahrt Zeit raus, der bringt es über die Kuppe, der fährt auf der Fläche Zeit raus. Ist halt einfach auch der beste Radfahrer und kann sich da am besten timen. Auf der Etappe Remco ein bisschen am struggeln.
Remco,
ich dachte ja schon, dass es da gelutscht ist, der Drops, weil Lipowitz fährt eigentlich erstmal den Grand Ballon hoch mit den anderen Besten mit und Remco droppt so leider langsam raus.
Ja, wie eigentlich, man muss sagen, bis jetzt, also wir kommen gleich zu Sonntag, weshalb Sonntag eigentlich, ja, so verblüffend ist, in meinen Augen.
So,
ist, Sonntag ist. Dass er jedes Mal, wenn es länger berghoch gegangen ist und auf einmal schnell wurde, nie folgen konnte. Und auch nicht zwingendermaßen, also jetzt kann man, ich weiß nicht, ob es vielleicht am Ende Pacing war, aber du riskierst ja auch nicht so dermaßen so viel Zeit, also da einmal wieder hinfahren zu müssen. Also ich glaube nicht, dass es nur Pacing ist, sondern es ist auch einfach wirklich nicht in dem Moment der Lage sein. Er kam immer wieder zurück, also in der ersten Woche, jetzt noch in der zweiten Woche. Und was dann Sonntag gekommen ist, wozu wir gleich kommen, das habe ich im Leben nicht kommen sehen. Da würde mich auch mal interessieren, ob, also Zach Dempster hat dazu auch ein Interview gegeben, aber da kommen wir gleich zu. Ja, also auf jeden Fall, da dachte ich auch so, das Ding ist irgendwie jetzt durch, eigentlich Lipo auf jeden Fall Kapitän, voll konstant stärker. Aber dann Remco robbt sich immer wieder zurück und das ist auch so klassisch. Mhm. Ich glaube, das dritte Mal jetzt während der Tour gewinnt er dann ja auch den Sprint der Gruppe und holt dann quasi wieder Zeit raus auf die Jungs, auf die er vorher Zeit verloren hat, berghoch. Das war so, das ist einfach so absurd.
Ich wollte das schon in der Einleitung zu dieser Folge sagen, aber ich muss es jetzt nochmal konstatieren. Ich muss mich entschuldigen. I misjudged. Ich habe es wirklich falsch erwartet. Wenn wir jetzt auf die Sonntagsetappe kommen, Remco nun zu Recht Leader bei Bora.
Ja, aber ganz kurz, bevor wir dahin kommen, was ich an dem Samstag interessant fand, ist, dass leider ist Jonas ja raus, aber das Ding, dass der jetzt jedes Mal, wenn es solche Art Ankünfte gab, immer Probleme hatte zu folgen im Finale, also der immer Zeit verloren hat bei diesen sogenannten Zielsprints, und es ist jetzt halt mega schade, dass er durch den Sturz, zu dem wir gleich kommen, rausgeflogen ist, weil ich glaube, wir hätten ja noch einen unglaublich geilen Kampf gesehen, und Platz 2, den werden wir jetzt so auch sehen, aber ich glaube, das wäre echt noch mega spannend geworden. Ne?
So, hallo, hier ist Michael Hessmann von Movistar. Wir sind gerade kurz vor der Abfahrt unserer Ruhetagsausfahrt und ja, ein kleines Recap meiner letzten Woche. Ja, es war auf jeden Fall ziemlich hart. Es gibt mittlerweile keine klassischen, jetzt gibt es Gruppe, Pinkeln und dann wird langsam kontrolliert Tage mehr, sondern es ist Kampf um die Gruppe, dann wird sofort angefangen zu kontrollieren, es wird auf eine Minute gehalten, vorne wird Vollgas gefahren, hinten wird Vollgas gefahren. Ja, ich hatte aber auch eine erste Erfahrung in der Gruppe in der Tour, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, war was Besonderes, ich war aber auch wirklich kaputt und mir ging es immer noch nicht besonders gut diese Woche. Gegen Ende immer besser, aber dann wurde der Körper auch müde. und ansonsten habe ich aber wirklich extrem die Elsass-Etappe genossen, weil ja einfach sehr viele Freunde, meine Freundin oder einfach generell ein unfassbares Publikum da waren. Das war wirklich eine einmalige Erfahrung, die ich nicht vergessen werde. Das hat wieder ein bisschen Körner gegeben. Ja, und jetzt müssen wir loslegen, die Spanier. Eigentlich war 11 Uhr Abfahrt. Naja, genau. Dann bis denn.
Nun, herzlich willkommen zurück. Tour de France Besenwagen-Experte Peter Leo von Team Jayco Alula wieder dabei. Tour de France Spezial Nummer 2. Peter hat leider die Zeitzone ein bisschen verpeilt und deswegen musste er eben erst in den komischerweise wichtigeren Call seines Teams zum Debrief für die Tour de France. Aber es ging schnell, so viel habt ihr nicht zu besprechen gehabt, oder?
Nur mit die Hot, ich immer denke, ich muss mit die Hot Facts warten und deswegen habe ich gesagt, ja, das Team Call muss davor sein, damit ich euch updaten kann.
Wir sind jetzt mit der Besprechung schon so bis Ende Samstagsetappe. Pogi gewinnt auf Markstein weitergekommen. Wir haben gerade schon Mauros Sieg so ein bisschen angeteasert, aber haben schon gesagt, wir quatschen jetzt mit dir nochmal drüber. Wir zwei haben auf jeden Fall gesagt, von den deutschsprachigen Fahrern, Mauro wird sein, der eine Etappe holt. Und es hat gestochen. Ihr habt euch sicher gefreut.
Ja, also ich glaube, wie wir so in unserem Pre-Talk gesagt haben, alleine ein Toursieg ist schon ja, das Maß aller Dinge, was einfach für ein Team extrem wichtig ist, dass das natürlich jetzt schon in der zweiten Woche passiert, ist super. Die erste Woche war richtig schwer, da haben viele gelitten, vor die hohen Temperaturen und so weiter. Das war wirklich der Start mit den ersten 9 Etappen und die hohen Temperaturen, das war wirklich sehr, sehr schwer. Und wie es dann in die Vogesen gegangen ist, dann die zweite Woche, das war, hat es klimatisch, also dort 3-4 Grad Unterschied, sage ich mal so, ich finde immer 30 Grad geht nur, 32 Grad ist dann schon wirklich echt extrem und dann über 35 ist wirklich brutal. Und deswegen, glaube ich, so die Durchschnittstemperatur war in der zweiten Woche so um die 30, 32 Grad und da merkt man sofort, dass die Fahrer ganz anders eigentlich regenerieren können. Und ja, das ist natürlich, man muss sagen, der Mauro hat das natürlich dann super, abgeschlossen von einem Team, aber es war, glaube ich, für uns schon eine super Teamleistung auch, wie das Ganze vorbereitet war, mit Michael Matthews da, Ben hat seinen Anteil gehabt, Blapp hat seinen Anteil hinten gehabt, also wir haben, glaube ich, dann am Ende 3 oder 4 Leute in die Top 20 gehabt, also es war eigentlich echt eine gute Teamleistung und der Mauro hat das natürlich, sehr krönender Abschluss gehabt, was mich für ihn sehr freut, er war letztes Jahr ja ganz knapp dran. Ich glaube, das war gegen Abrahamsen da, wo er ganz knapp den Zielsprint verloren hat. Und jetzt hat er den Zielsprint gewonnen. Und ja, man muss einfach froh sein, dass wir schon eine Etappe gewonnen haben. Und ich sage, die Woche bin ich gespannt, ja. Also gibt es sicher nur zwei, drei Möglichkeiten, vielleicht noch was zu machen. Aber es wird da in der Tour wird da nichts geschenkt.
Aber wie war für euch die Situation da vorne, weil ihr auch der Pidcock vorne war und der dann so Richtung Gesamtwertung gefahren ist? War es so ein bisschen komplexer? Gab es Absprachen untereinander, also unter den Teams? Auch wie man das handhabt?
Ja, es war eine komplexe Situation, weil natürlich du hast verschiedene Interessen immer gehabt und du hast natürlich hinten dann, ich glaube, man muss auch einfach sagen, UAE war an dem Tag sehr gütig, wie wir es auch schon gesagt haben, die haben da einfach das Break walten lassen, weil wenn sie ernst machen, muss man ganz ehrlich sagen, dann ist wenig Kraut gewachsen. Und ich glaube, ja, das war einfach, wenn man sich die letzten 10 Kilometer anschaut, das war schon nochmal knapp, die hätten schon nochmal zurückkommen können und da, glaube ich, hat eben, weil Luke in dieser zweiten Gruppe war, mit Pidcock schon wertvolle Steuerarbeit auch verrichtet, um eben diese Gap da zu Mauro und dem Astana-Fahrer, Tejada, glaube ich, war es, halten zu können. Also das war für uns sehr wichtig. Du hast natürlich sehr, sehr wenig Einfluss, was andere Teams machen und selbst was andere Teams dann unterm Rennen zu fahren sagen, heißt nicht unbedingt, dass das dann auch die Taktik ist. Also da wird ja auch sehr, sehr viel geblufft. Und ja, also von dem her, glaube ich, war es gut, dass wir genug Fahrern, also die Direktor sagen das immer, we had enough numbers. Wir haben natürlich echt in jeder Gruppe einen gehabt und dementsprechend haben wir es echt gut kontrollieren können, weil dahinter war ja nochmal Bling. Davor, das war eine größere Gruppe und dann war hinten auch nochmal Bling, der was das auch nochmal gut abgesichert hat. Also selbst wenn es zusammengelaufen waren, hätten wir keine schlechte Situation gehabt mit Michael Matthews drin. Also ja, so hat es halt der Mauro gemacht. Im Grunde genommen war es uns eigentlich egal, wer das von den Vieren macht. Hauptsache, wir gewinnen die Etappe.
Mhm. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall.
Entschuldigung, bevor wir gleich da reinkommen, weil du gerade die Regeneration, Temperatur und sowas erwähnt hast, welche Parameter zieht ihr da irgendwie heran während der Tour, um zu gucken, wie sich die Fahrer erholen? Also konntet ihr das wirklich so tracken, dass es einfach die Regeneration, abgesehen vom körperlichen Gefühl, einfach schlechter geworden ist?
Ja, also durch die Hitze? Du siehst natürlich unmittelbar vom Feedback von den Fahrern, was sie da sagen. Und auf das, ja, das ist natürlich das eine, also rein das subjektive Feedback, was man von ihnen bekommt. Manche haben einen Core-Sensor, nicht alle. Man sieht das natürlich dann anhand von verschiedenen, sage ich mal, quantitativen Daten natürlich auch. Wir haben so ein Kestrel im Auto. Das, was immer im Einsauto ist, das misst auch die Wet Bulb Globe Temperature. Die hilft eigentlich relativ gut, weil das auch die ganze Luftfeuchtigkeit, Radiation und so weiter beinhaltet. Das hilft eigentlich, das relativ gut vorauszusagen, wie physisch zehrend das ist. Und du siehst natürlich auch von der Leistungsfähigkeit einfach, dass einfach dann, sage ich mal so, wo normalerweise 400 Watt Fox war, halt nur zum Beispiel 370, 380, weil der Körper einfach halt walten lassen muss. Man sieht es natürlich auch alleine vom Konsumer, von Eissocks und so weiter. Also die Logistik an Hitzetagen für die Betreuer ist natürlich brutal, weil man hat nur sehr, sehr eingeschränkte Kühlmöglichkeiten während der Etappe. Und da sind halt die Ice Socks bzw. die Cold Bottles, das sage ich mal, das Wichtigste, damit die Fahrer halt entsprechend gekühlt werden. Nur das Problem ist zum Beispiel halt bei Felix Engelhardt, der wird meistens von den Betreuern jetzt nicht erkannt aufgrund vom deutschen Meistertrikot. Und jetzt war es schon 2-3 Mal, dass sie den Felix verpasst haben, was natürlich jetzt nicht gerade gut beim Felix angekommen ist. Und ja, also das hat ein bisschen Nachteil jetzt, das deutsche Meistertrikot für uns, weil sonst sind wir sehr, sehr gut erkennbar mit dem Lila, aber ja, bei Felix eben nicht.
Und seid ihr logistisch schon auch an die Grenzen geraten dann in den ganz heißen Tagen? Oder war das alles noch manageable?
Ja, ich glaube, man hat den Kernstaff, aber man hat natürlich auch einen weiterten Staff und so, wo zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt mit dem Luke Blapp, mit den zwei Flaschen, das ist ja viral gegangen. Das war zum Beispiel Gene Bates, das war unser Head of Sport. Der steht genauso in der Verpflegung draußen, wie auch zum Beispiel, glaube ich, Ralf Denk macht das auch öfters. Mhm. Die gehen halt dann an einen Anstieg hin und da, glaube ich, wo Leute gebraucht werden, da gehen die Leute hin. Und ja, also das Video mit den zwei Trinkflaschen, das war, also ist zumindest da in Großbritannien ziemlich viral gegangen.
So, Regeneration ist eigentlich schon ein guter Stichpunkt. wir gehen auf die Sonntagsetappe und nehmen die mal mit dir zusammen ein bisschen auseinander. Aber auf dem Weg in die Sonntagsetappe gibt es auf jeden Fall Sachen, die zu besprechen sind. Was würdest du aus Regenerationssicht sagen, wenn dein GC-Topfahrer um 2 Uhr nachts in Woche 2 zwischen 2 Bergetappen eine Dopingkontrolle bekommen würde? Was passiert ist?
Ja, also ich glaube, das wird jetzt eh aktuell ziemlich diskutiert auf die sozialen Netzwerken. Also das ist schon, finde ich, alles andere, weil normalerweise sagt man ja immer, Zweifelsfall immer für den Fahrer, und es gibt ja immer diesen Slot, der was eigentlich zu respektieren ist. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, warum dieser Slot da, weil man hat eigentlich immer so einen Slot von der WADA, wo man im Grunde genommen seinen Testslot macht, aber wenn es in Competition ist, dann wird
7 Uhr oder 6 Uhr morgens?
Nee, das ist von genau, das ist von 11, also von 22 Uhr bis um 6 Uhr morgens.
Genau.
Aber die haben im April wurden Regeln geändert anscheinend. Mhm. Das ist auch die Regel, dass irgendwie, glaube ich, nach der Etappe musstest du bis April 2 Stunden warten mit Blutkontrolle. Jetzt ist es nur 1 Stunde. Und die dürfen dich auch nachts kontrollieren, also jederzeit. Anscheinend gibt es während der Tour nochmal andere Regeln, wenn es quasi einen Grund gibt. Also in dem Fall ist der Grund halt Führender der Tour, ja. Under Suspicion die ganze Zeit oder unter Dauerverdacht quasi, also, ohne dass man ihnen jetzt was vorwirft, aber und das ist quasi der Grund, weshalb sie es regelmäßig machen durften. Ne?
Also was passiert ist, ist, dass Jonas Vingegaard um 2 Uhr nachts kontrolliert wurde und Tadej Pogacar um 5 Uhr morgens. Wahrscheinlich, als man mit Jonas Vingegaard fertig war. Ich finde es unglaublich, man muss sich vorstellen, wie belastet die Fahrer schon sind, wie wichtig eine Nacht Schlaf ist in dieser Phase für einen Fahrer, um wieder bei vollen Sinnen zu sein, auch auf der Etappe am nächsten Tag. Dann weiß ich nicht. Weck doch mal Messi auf.
Ja, ich wollte gerade sagen, weg.
Samstag auf Sonntag.
Machst du es einmal im Fußball beim Finale.
Weck doch mal Messi auf um 2 Uhr vorm Weltmeisterschaftsfinale. Yeah. Was dann los ist? Also, es kann doch nicht wahr sein. Und dann natürlich, es kumuliert darin, dass Jonas Vingegaard stürzt, sich das Schlüsselbein bricht. Und jetzt natürlich, Leute, muss man jetzt nicht unbedingt, aber ja, liegt halt auf der Hand. Das auch damit in Verbindung bringen, dass er unaufmerksam war, weil er auch eine Nacht nicht schlafen konnte.
Also,
und
ja,
es ist, weil klar, es ist irgendwie weit hergeholt, aber also es ist halt in der Nacht davor passiert. Ja. Und,
also ich habe mir dazu jetzt vorhin auch einen längeren Podcast angehört und mir jetzt auch noch einen Artikel dazu, der es auch bildlich ganz gut beschreibt, was da eigentlich passiert ist mit dem Sturz. Aber jetzt mal zu den Kontrollen. Ne? Also es ist halt, ich finde es auch nicht gut. Ich finde aber auch, um ehrlich zu sein, gut wie Jonas und auch Poggi darauf reagiert haben, weil das ist auch eigentlich der richtige Ansatz, weil die Kontrolleure können dafür auch nichts. Und das ist halt,
definitiv.
Also, dass das so ist, wie es ist, liegt auch an unserer Vergangenheit. So. Ja. Und dass es im Fußball nicht so ist, ist halt auch, dass der Fußball einfach relaxter mit solchen Sachen umgeht und es wahrscheinlich, ich will jetzt nicht mehr irgendwas darstellen, aber es ist erstmal gut, dass es passiert und es darf passieren. Und daher, ich glaube, muss auf der zwischen zwei schweren Bergetappen, das ist wirklich fraglich. Und das Ding ist halt, dass du über Nacht ja, diese maskierenden Mittel, die du anscheinend nehmen kannst, um irgendwie Doping zu verschleiern, das ist halt genau der Zeitraum, wo das irgendwie arbeitet. Ich kenne mich jetzt auch nicht aus, das ist alles nur, was ich irgendwie jetzt gelesen habe und gehört habe. Und dass deswegen da halt der wichtige Zeitraum ist, wo du halt die Kontrolle machen musst, um das halt eventuell festzustellen. So. Und das ist, weshalb die stattfinden.
Ja. Kann jemand von euch nochmal Kontext geben, wie lange das dauert? Wenn die kommen?
Ja, kommt drauf an. Ne?
Also das hängt davon an. Wie du sagst, also wenn Blut dabei ist, meistens ist Urin dabei, dann kannst du nicht gleich aufs Klo, dann brauchst du eine gewisse Menge an Urin. Also das hängt wirklich davon ab, wie der Athlet darauf reagiert. Vor allem, wenn du aus dem Schlaf gerissen wirst, ist es auch nicht gerade das Einfachste. Ich finde es auch, es ist überhaupt nicht athletenfreundlich, aber es geht jetzt vielleicht gar nicht um das Athletenfreundliche, aber es geht einfach um wenn man jetzt schon von sportlicher Fairness redet, dann muss man den Athleten, vor allem wenn man in der zweiten Woche von der Tour ist, halt auch die Regenerationszeiten und die Ruhezeiten entsprechend zusprechen. Und ich glaube schon, dass das, ich finde es sehr professionell, wie die Sportler reagiert haben, aber das zeigt einfach, dass sie Profis durch und durch sind und da jetzt den Kontrolleuren da nicht die Schuld zuschieben. Aber ich glaube jetzt rein übergeordnet von der WADA oder so oder von der International Testing Agency, von der ITA, das gehört eigentlich schon nochmal aufgerollt, weil im Grunde genommen, ja, wenn sollen dann die Fahrer schlafen, beziehungsweise man weiß, wie wichtig der Tiefschlaf ist. Und es ist eh schon so, dass du während der Etappe oder während der mehreren Etappen ein Schlafdefizit akkumulierst. Das hat ja, glaube ich, schon die Woche ziemlich viel Kritik gegeben am Veranstalter, weil sie ja ziemlich schlechte Hotels zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, in Alpecin haben sogar Leute oder Fahrer auf dem Balkon geschlafen, wegen, weil es kein Klima gegeben hat oder so. Also es gibt da einfach viele, viele, viele Mängel, was einfach für einen absoluten Hochleistungssport und die Bühne, die was man eigentlich dann den Fahrern bei der Tour gibt, einfach nicht würdig ist. Und das gehört zweifelsvoll für mich dazu, ja. Und ja, da müsste man halt sich was überlegen, wie man das trotzdem vielleicht machen kann. Vielleicht an einem anderen Tag, wenn man zum Beispiel das jetzt...
Irgendjemand trifft ja die Entscheidung. Genau. Natürlich ist es nicht der Kontrolleur, der da an die Tür klopft, aber irgendjemand trifft ja die Entscheidung, wir kontrollieren Jonas Vingegaard um 2 Uhr nachts. Gut, vielleicht werden wir noch was hören. Du hast schon gesagt, es sollte eigentlich noch mal ein bisschen aufgearbeitet werden. Der Aufschrei war jetzt auf jeden Fall da. Mal sehen, was passiert. Okay, lass reingehen. Leider erste Info der Etappe. Jonas Vingegaard ist raus. Kann keiner wollen. Pogi auch eigentlich gutes Interview gegeben, dass das eben sehr schade findet. Die zwei jetzt auch mittlerweile. Ich habe gelesen, sie waren halt harte Rivalen. Danach waren sie respektvolle Rivalen und mittlerweile sowas wie Freunde, hat er gesagt. Und sie haben jetzt die letzten 7 Jahre jede Tour gegeneinander gekämpft. Und ja, leider Gottes ist er jetzt nicht mehr dabei. Und es gibt nun den zweiten Platz auf dem Podium definitiv zu holen für und einen neuen dritten Platz auf dem Podium wahrscheinlich für eine Mannschaft, womit man vorher nicht rechnen konnte. Das ist Erkenntnis Nummer 1 und Erkenntnis Nummer 2. Ich habe mich gerade schon entschuldigt, ich mache es auch gerne nochmal, Peter. Ich habe in unserer letzten Folge wirklich eine absolut falsche Prediction rausgegeben, nämlich dass eigentlich Samstag, spätestens Sonntag, die Kapitänsfrage bei Red Bull Bora geklärt ist und Lippo Remco 1,5 Minuten gegeben hat bis dahin. Gib deinen Take dazu. Was hättest du gedacht und bist du auch so überrascht, wie Remco an diesem langen, steilen Schlussanstieg da jetzt doch performt hat?
Ja, ich glaube, man muss... Das ist sicher keine leichte Entscheidung und ich glaube, man von außen betrachtet, natürlich gibt's das ist wie im Fußball, da ist jeder im Stammtisch Bundestrainer. Dann glaube ich, ich möchte nicht der Direktor sein, das habe ich eh schon gesagt, vor der Tour, der was da die Tour leiten muss bei Bora. Aber ich glaube, im Grunde genommen wogen sie wirklich auf Augenhöhe lange und dann hat halt einfach einmal, wie es halt normal ist, der Lippo mal einen besseren Tag gehabt und gestern vielleicht auch der Remco. Diese Doppelspitze ist ja nichts Neues, aber ich glaube, man macht unter der Woche hat es einmal ein bisschen Rivalitäten gegeben oder beziehungsweise ist es halt auch nicht so geschickt, wie sie es machen, dass sie es halt dann immer medial austragen, dass halt dann so einer wie ein Evenepoel, also er regt sich auf der einen Seite auf, warum er dann immer von den Reportern und so weiter diese Hater-Kommentare, weil er eh nicht einen Anstieg, aber er teilt halt einfach auch richtig aus, das muss man halt auch sagen. Er ist halt einfach auch kein Kind von Traurigkeit und da muss er halt das auch einstecken können. Ich finde es halt einfach mannschaftlich nicht gut, wenn man öffentlich einen Teamfahrer, für den, der was ja eigentlich dann für einen auch zweifelsvoll fahren soll, kritisiert. Und dementsprechend glaube ich, ja, mannschaftlich sicher schwierig. Sie haben gestern einen Etappensieg geholt, das war absolut solide, wie er das gefahren ist. Ich glaube, morgen auch, wenn man sich jetzt das, also er ist für mich jetzt einmal in den nächsten 2-3 Tagen absolut der Favorit, der was am nächsten auf das zweite Podium, also auf den zweiten Platz fahren kann, weil er jetzt einfach nur das Zeitfahren ist und ich glaube schon, das Zeitfahren ist nicht einfach, das liegt ihm. Kann er nur mal einen Etappensieg holen, wenn, also sage ich mal, das ist wahrscheinlich seine beste Chance. Dann wird es wahrscheinlich eher zwei Etappen geben, wo er vielleicht noch ein Breakaway ist, wo es GC nicht ist. Nur dann kann natürlich auch, egal welcher Abstand ist, wenn du da einen schlechten Tag hast mit dieser Alpe d'Huez Etappe und dann auch nochmal am Samstag, es ist so schwer, da sind zwei, drei Minuten so schnell weg. Ja. Dementsprechend ist der, glaube ich, der Kampf ums Podium, muss man sagen, jetzt wirklich offen. Da muss man jetzt einfach, sage ich mal, an Sexas dazuzählen, an eben an Evenepoel dazuzählen, Lipovic dazuzählen, und Ayuso, Del Toro, also da hast du einige Namen, aber ich glaube, die Namen, die haben wir ja alle davor schon genannt. Aber ich glaube, in dieser letzten Woche wird sich sicher nochmal die Spreu vom Weizen trennen. Und ich glaube, ja, jetzt rein aus UAE und Pogacar Sicht kann ihnen jetzt eigentlich nichts Besseres passieren. Die gehen wahrscheinlich in eine sehr, sehr entspannte Woche, obwohl es jetzt natürlich auch noch nicht alles so sicher ist, aber deutlich entspannter, als wenn da geringere Abstände wären.
Ja, das ist jetzt die Frage. Also jetzt ist erstmal wahrscheinlich auch aus Florian Lipowitz Sicht die Kapitänsfrage so halbwegs geklärt. Remco liegt auf Pole Position und wie du schon sagst, jetzt kommt das Zeitfahren. Remco wird natürlich auch durch seinen Sieg nochmal motivierter sein und nochmal heißer sein aufs Zeitfahren und ich bin mir relativ sicher, dass er da eine gute Vorstellung abliefern wird, auch nochmal ein paar Sekunden auf die direkte Konkurrenz gut machen wird und dann wird man sehen, genau, zweimal super harte Alpe d'Huez Ankünfte am Freitag und am Samstag. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wer dann am Ende der dritten Woche da die großen Sieger sein werden. Jetzt Del Toro liegt, glaube ich, auf 3 im Moment. Hat auch nochmal auf Sexas ein bisschen was gut gemacht. Knappe halbe 25 Sekunden Vorsprung. Danach auf 5 Florian Lipowitz, auch nicht weit weg, 50 Sekunden hinter Platz 3. Ja, Ayuso sieht jetzt erstmal nicht so aus, als könnte er da komplett eingreifen. Und ich werde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen mehr mit Predictions, nachdem ich einmal schon so falsch lag.
Ja, ich finde es aber einfach nur, also die Performance gestern von Remco, die war für mich so ein kompletter Ausreißer. Also etwas, es ist so komplett konträr zu dem, was die ganzen Etappen vorher war, an langen Anstiegen und schweren Anstiegen. Und ich kann da so viel, also ich glaube, das Zeitfahren morgen, ne, also wie Peter schon sagt, der wird dann da nochmal Zeit rausholen, der wird eventuell wahrscheinlich auch sogar gewinnen. Aber boah, ich weiß nicht, ob man da jetzt aus der Performance gestern so viel rauslesen kann, sagen kann, das geht jetzt so weiter, weil das ist so aus der Reihe raus zu dem, was wir bis jetzt gesehen hatten und irgendwie, als wenn so ein Switch umgelegt wurde von einem auf den anderen Tag. Und ich hab vorher immer nur Live-Ticker gesehen, habe dann Fernseher eingeschaltet und sehe diese Dreiergruppe davor im Ziel, mit drei Körper vom Ziel vorne und dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Also natürlich, Poggi hat da halt irgendwie auch ein Leadout gemacht oder er fährt die ganze Zeit für Del Toro. Das siehst du ja auch so in mehreren Frequenzen. Also ich glaube schon, dass er Remco da auch schon vorher hätte abstellen können, wenn er es gewollt hätte oder gedurft hätte, wie auch immer.
Also das wollte ich da auch sagen. Absolut, das hätte ich auch gesagt, dass er Pogacar, wenn er die Etappe gewinnen hätte wollen, hätte er sie gewonnen. Und das war schon eher, sag ich mal, ich möchte jetzt nicht sagen geschenkt, weil geschenkt darf man so sicher nicht sagen, aber er war sicher nicht am Ende, sag ich mal, extrem gierig auf den Sieg. Irgendwo einfach wichtig, dass er ihn entsprechend mit der Gruppe finisht und hat das für den Del Toro vorbereitet. Der Del Toro ist halt leider zum Schluss ein bisschen das Gas ausgegangen und dann hat man ja gesehen, er war beim Evenepoel dran, hat aber dann nicht voll durchgezogen. Also das war offensichtlich.
Ja, genau, so hätte ich es auch gesehen und trotzdem verdient der Sieg von Remco. Aber unglaublich überraschend auf jeden Fall. Und ich bin da echt mega gespannt, wie es so in der letzten Woche lang geht. Und ich würde auch jetzt, klar, Lipowitz wird wahrscheinlich jetzt auch von Remco selber mehr in so eine Helferrolle reingedrückt. Und wir kennen ja auch Remco, ne, du hast ja gerade schon gesagt, der äußert sich ja auch immer sehr lautstark. Und der wird es wahrscheinlich intern jetzt auch sehr kommunizieren. Und die breite Brust, die er vorher schon hatte, die wird jetzt auf jeden Fall nicht kleiner geworden sein. Und da bin ich eher auch dann gespannt, wie Lipo damit umgeht. Klar, der sah jetzt gestern nicht so souverän aus, aber ich glaube, da kann auch so viel passieren. Die letzte Woche, wie du schon sagst, die ist so schwer. Also das ist sozusagen, das ist jetzt ja, ja. Set Das bleibt so. Selbst wenn das Zeitfahren morgen auch nochmal in die Richtung Remco geht, ich will jetzt Remco nichts Schlechtes zureden, aber ich glaube, man muss echt noch ein bisschen abwarten. Wenn er am Ende wirklich Zweiter wird und es quasi nochmal jetzt zwei, dreimal bestätigt, dann auch so jetzt gestern zur Leistung schon riesen Respekt. Aber ich glaube, da echt noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Arbeit vor denen. Und was zeigt, das wird gerade von Tag zu Tag besser, ne? Und auch konstanter. Und auf dem sein Zeitfahren bin ich gespannt. Und die ganze Dynamik mit Del Toro, die werden hundertprozentig versuchen, Del Toro aufs Podium zu hieven, sei es komme. Und ich glaube, da werden wir auch noch taktische Spielchen sehen, die wir jetzt nicht unbedingt von dem gelben Trikot erwarten würden, damit das passiert.
Na, man muss einfach, man darf auch nicht vergessen, dass, wenn man sich jetzt rein die Co-Leader anschaut, ja, da muss man eigentlich sagen, bei UAE ist es klar, die von da mit Del Toro und natürlich Pogacar, der hat bis zum Ende fast immer Top-Unterstützung. Eigentlich auf dem Blattelpapier muss man sagen, hätte Evenepoel mit Lipovic oder umgekehrt ja das eigentlich auch. Dann bei Lidl hätte man eigentlich mit Skelmose und Ayuso genau die gleiche Konstellation. Also diese Teams haben eigentlich eine sehr, sehr gute, sind alle in die Top Ten. Ja. Man muss ja eigentlich bei Sechser sagen, seine Co-Leader oder seine Domestik, die sind ja deutlich vom Niveau her weiter hinten. Also er muss ja aus eigener Kraft viel mehr schon tun. Er kriegt das jetzt nicht so schön geliefert wie andere. Wobei man sieht es beim anderen Team, wenn sich die Leute nicht einig sind, bringt er das auch nichts. Aber jetzt rein von der numerischen Überlegenheit her, ist er da einfach einer, der was da ziemlich isoliert ist, schon relativ früh, weil einfach Tish Benoit und Podan einfach jetzt nicht so tief ins Rennen gehen können für ihn, wie halt zum Beispiel andere. Und das, glaube ich, ist in der letzten Woche, das darf man auch nicht unterschätzen, da einen Co-Leader zu haben. Wie gesagt, bin gespannt, wie das bei Red Bull sich dann eben äußert, wer dann wem unterstützt. Bei UAE ist es dann trotzdem die Stallo oder ziemlich klar, wenn es auf längere Anstiege gibt, dann macht es definitiv Del Toro. Bei Ayuso, Skelmose, glaube ich, ja, da geht es eher dann, dass man vielleicht noch auf ein Top 5 oder Podium fährt. Aber das, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen. Das andere, was sich natürlich jetzt ändert, ist, dass Wismar jetzt nicht mehr in diesem Kampf mit dabei ist. Und die werden sicher jetzt auch nochmal auf einen Etappensieg gehen. Also bin ich mir fast sicher, dass die jetzt mehr ins Break gehen. Die haben auch da eine gute numerische Überlegenheit mit einem Kuss, mit einem Jorgensen. Also die können alle auch schwere Etappen gewinnen. Und da ändert sich sicher, weil jetzt einfach ein GC-Team weniger ist, ändert sich das sicher auch noch einmal rein von der Chance für Breakaway, weil du einfach hinten auch ein Team weniger hast, das was noch für Arbeit leistet, wenn ein Break draußen ist. Also das kann schon noch einmal jetzt auch rein für die Wahrscheinlichkeit, dass eine Fluchtgruppe durchgeht, deutlich erhöhen.
Okay, irgendwelche Takes für die dritte Woche. Donnerstag nehmen wir wieder auf. Bis Donnerstag passiert nicht allzu viel, außer das Zeitfahren.
Ich glaube eben für die nächsten, also ich glaube, dass am Donnerstag, also bis Donnerstag eigentlich jetzt rein von den Stagehunting-Themen, die das meiste passiert. Also mal das Zeitfahren ausgeklammert, aber ich glaube, dass dann Mittwoch, Donnerstag eigentlich das Spannendste ist, was es für andere Teams, sage ich mal, wo es jetzt vielleicht noch ein Breakaway durchgehen kann, weil ich glaube, dann Freitag, Samstag definitiv GC.
Ich würde es ja nochmal Tom Pidcock oder Quinn Simmons gönnen, nochmal eine Etappe abzuschießen. Die zwei sind so...
Welche Teams haben noch keinen... Ja. Gehen wir mal so durch. Welche Teams haben noch keinen Etappensieg?
Einige. Muss man ja so sehen. Aber ganz kurz,
einige. Simmons, ne? Einige. Weil,
ja. Krasser Typ, Alter, wie der momentan Rad fährt. Auch gestern wieder. Brutal. Irgendwie so letzte Helfer für Ayuso da. Also riesen Respekt. Aber ja, das stimmt schon. Es sind auch echt viele Teams ohne Etappensieg. Aber das wird klassisch dritte Woche. Wir werden immer die gleichen Leute vorne sehen, oder? Das ist doch immer... Am Ende immer das Gleiche.
Ich glaube, Ineos darf man nicht unterschätzen. Okay, man muss sagen, Bernal hat es jetzt oft probiert. Ja, Q365 mit Bitcoin will sicher auch noch einen Etappensieg. EF war jetzt eigentlich immer sehr präsent. Mit Carabas und Baudin. Also da gibt es einige, die da natürlich noch für einen Etappensieg mitreden wollen. Und ja, wird auf jeden Fall eine spannende Woche.
Und dann, na gut, auf Paris kommen wir am Donnerstag. Prediction Paris. Das wird auch nochmal geil.
Ja,
also. Da wollen auch einige.
Und da bin ich auch mal gespannt, nach der Erfahrung vom letzten Jahr, jetzt weiß man, wie das Rennen ablaufen kann.
Ja.
Ja, genau.
Alright.
Ich finde es spannend, dass sie es jetzt wirklich mit so machen, eigentlich, weil es halt deutlich nochmal einen anderen Charakter hat. Ist das gleiche Format, oder? Wo sie dann noch die Zeit neutralisieren und dann geht es einfach um den Sieg, oder? Wenn sie übers.
Oder nee, das haben sie letztes Jahr. Das haben sie letztes Jahr wegen Regen gemacht.
Haben sie nur über den Regen gemacht,
okay. Genau, ich glaube es nicht. Und das kann natürlich, wenn es eng ist, so jemand wie Remco, angenommen, da geht es noch um Platz 2, 3 genau. oder 4, das ist ja für den so. Ja, und das ist eigentlich das Beste, was sie seit Jahren Erinnerung gemacht hat, diese Etappe. Ja. Ich liebe es jetzt schon. Das wird gut.
Mir war sonst wurde es einfach nur warten bis zum Zielsprint und fertig. Ja, und davor eigentlich Bummlerei. Also das ist auf keinen Fall mehr.
Okay, Boys, vielen Dank. Ich würde sagen, genug gesabbelt. Wir gucken uns die nächste
Und du haust die jetzt da hinten auf deinen Ergometer, habe ich gesehen, oder?
Dann.
Ja, sehr gut.
Genau. Ich habe den schon bereitgestellt. Ich muss die Beine wieder locker fahren.
Ergoline vom Daumen.
Alright, dann ciao. Wir hören uns.
Danke dir, Peter. Bis dann. Ciao.
Ciao, Jungs. Ciao.